Also Kritik.
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 Protest.
Protest.
Veränderung.
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 Wir fordern eine unabhängige, umfassende und lückenlose Aufklärung der Tatnacht. Wir fordern, dass die Rolle von institutionellem und strukturellem Rassismus sichtbar gemacht und benannt wird.
Initiative Gerechtigkeit für Lorenz. Das Video ist von einer Demo in Göttingen diesen Mai.
Als die Gesellschaft der vielen klagen wir an. Wir klagen an, weil es keine Aufklärung gewollt ist. Wir klagen an im Namen der Gerechtigkeit, im Gedenken an die Opfer, gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Angehörigen. Klagen wir an.
Heute ist der Tag, an dem Betroffene und Opfer, die Hauptzeugen des Geschehenen, sprechen und anklagen. Wir werden uns von niemandem mehr instrumentalisieren lassen. Wir werden uns von niemandem mehr mundtot machen lassen. Keiner kann unser Gedenken mehr wegnehmen. Jeder wird akzeptieren müssen, dass Betroffene nicht Statisten sind, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen.
Ibrahim Aslan, 2017 beim Tribunal NSU-Komplex Auflösen in Köln. Seine Worte von vor 8 Jahren sind so aktuell. Sorry, wir sind hier gerade so reingestolpert. Willkommen erstmal zur neuen Folge von Kritik, Protest, Veränderung, der Audioserie zum Neukölln-Komplex. Wie immer geht es um rechten Terror, aber vor allem darum, wie sich Widerstand dagegen organisiert. Diesmal geht es hier nicht nur um Neukölln, sondern um den Kampf für Aufklärung in einer größeren Perspektive. Ibrahim Aslan, den ihr eben gehört habt, kennt ihr ihn? Er ist Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 und engagiert sich als Aktivist für das Empowerment von Betroffenen von rassistischer Gewalt. Er ist eine so wichtige Stimme. Dieses Jahr habe ich ihn auch beim Gedenken für Burak hier in Neukölln gesehen. In dieser Folge soll es also um Aufklärung gehen. Immer wieder gibt es staatliche Untersuchungsausschüsse und manchmal Gerichtsverfahren. Aber wirkliche Aufklärung rechter und rassistischer Taten findet auf institutionellen Ebenen so gut wie nicht statt. So ist immer wieder die ernüchternde Bilanz von Betroffenen und AktivistInnen. In Berlin ist das gerade aktuell. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex im Berliner Abgeordnetenhaus geht seinem Ende zu. Anfang Juli fand die letzte Anhörung von Zeuginnen statt. Nun wird von den Parteifraktionen ein Bericht verhandelt, der vermutlich im Frühjahr 2026 veröffentlicht wird. Ob davon aber viel zu erwarten ist? Erinnert ihr euch an unser Interview mit Claudia von Gillieu in der Folge »Das ist Polizeistaatsdenken«? Das waren ihre Worte über den Untersuchungsausschuss. Es ging damals darum, wie im Ausschuss immer wieder eine demokratische Kontrolle der Polizei verhindert wurde.
Und die Innensenatsverwaltung, die eben die Verantwortung dafür trägt, dass die Akten nicht rausgegeben werden und die auch Aussagegenehmigungen beschränkt für Zeugen.
Claudia schrieb jetzt nochmal sehr klar auf meine Frage nach einem Resümee zum Untersuchungsausschuss, das sich gezeigt hat. Dass die Sicherheitsbehörden so nicht demokratisch kontrollierbar sind. Die Burak-Initiative resümiert über den Untersuchungsausschuss: Kälte, Herzlosigkeit, Anstandslosigkeit dem Betroffenen gegenüber.
Aber selbst wenn man mit einer solchen Einstellung rangeht, ist es schon erschütternd, wenn man da im Untersuchungsausschuss dann immer wieder Statements von Polizisten sich anhören muss, dass wir als Betroffene unter Verfolgungswahn leiden würden. Dass also wirklich Menschen, die jahrelang mit tätlichen Angriffen ausgesetzt waren, also gesagt wird, das ist alles quasi gar nicht real, die bilden sich das ein, wird da behauptet.
Schon krass und bitter. So viel Mut und Arbeit ist von den Betroffenen und Aktivistis da reingeflossen. Ohne sie hätte es den Ausschuss gar nicht gegeben. Aber aufgeben ist ja bekanntlich keine Option. Ich habe mich gefragt, wie andere Initiativen mit dem Thema der staatlichen Verhinderung von Aufklärung umgehen. Mich interessiert, was es an Beispielen gibt, wo Betroffene und Initiativen die Aufklärung selbst in die Hand genommen haben. Ich habe also recherchiert, Webseiten durchkämmt, Videos geschaut, Timelines der Kämpfe gelesen und mit zwei Aktivistinnen gesprochen. Diesmal per Telefon. Wenn ihr mehr eintauchen wollt, schaut in die Shownotes. Da verlinke ich euch einiges. Mir hat es Mut gemacht, zu schauen, auf welche Kämpfe wir aufbauen können, was schon alles passiert ist, gerade dann, wenn Momente entmutigend sind.
Ja, wir haben sehr schnell zusammen mit den Angehörigen verstanden oder verstehen müssen, dass eine wirkliche Aufklärung der Behörden und der Polizei offensichtlich nicht gewollt war. Und haben dann sehr schnell angefangen, selbst zu recherchieren. Und das ist eigentlich auch die letzten Jahre so geblieben.
Das ist Hagen Kopp von der Initiative 19. Februar Hanau. Die INI setzt sich für die Aufklärung der staatlichen Verantwortung an dem Terroranschlag ein und skandalisiert den traumatisierenden Umgang mit den Angehörigen in der Tatnacht und danach. Am 19. Februar 2020 ermordete ein rechtsradikaler Attentäter 9 Menschen in Hanau.
Wir müssen jetzt feststellen, nach 5 Jahren auf zumindest der juristischen und wenn man so will auch der politischen Ebene, was die Funktionsträger, die Verantwortlichen anbelangt, gab es eigentlich keinerlei Konsequenzen. Wir haben das ja sehr früh schon zum ersten Jahrestag die Kette des Versagens genannt, was hier alles schiefgelaufen ist, was hier alles versäumt wurde. Ja, gibt es quasi keine juristischen Konsequenzen. Allerdings würden wir sagen, das ist nur sozusagen die Hälfte der Bilanz. Die andere Hälfte ist schon, dass es eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit gefunden hat und dass es jetzt auch nach 5 Jahren immer noch und immer wieder Thema ist.
Ja, das kennen wir hier vom Untersuchungsausschuss in Berlin auch. Ohne den gäbe es wohl noch weniger Aufmerksamkeit für das Thema. Die Hanauer INI hat sehr klar und früh benannt, was sie die Kette des Versagens nennt. Und von Anfang an nicht nur Aufklärung gefordert, sondern eigene Recherche und Aufklärungsarbeit betrieben. Zum Abschlussbericht des Hanauer Untersuchungsausschusses veröffentlichte die Initiative die Sammlung ihrer Recherchearbeit auf einer Website. Sie heißt Kein Abschlussbericht. Weil, ja surprise, der Ausschuss weder besonders viel aufgeklärt hat, noch für Konsequenzen aus dem staatlichen Versagen einsteht. Sie schreiben, niemand hat die politische Verantwortung übernommen. Es gab keine Konsequenzen, also kein Abschlussbericht.
Genau, deswegen halte ich es auch nochmal dem entgegen, dass wir zwar rekapitulieren müssen, dass es juristisch und politisch nichts gebracht hat, wenn man so nüchtern drauf guckt, ja. Also keinen einzigen Prozess rund um Hanau, kein einziger politischer Verantwortlicher, der wirklich gegangen ist, sondern die hier bei der Polizei maßgeblich verantwortlich wurden ja noch befördert. Also skandalöser geht es kaum. Und trotzdem würde ich sagen, das ist nicht das alles Entscheidende. Es gibt die andere Seite, die gesellschaftliche Wirkung, das Empowerment auch für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und sagen, das ist prima, wie ihr das in Hanau gemacht habt. Und wir reden auch offensiver darüber, was wir erleben müssen. Ich glaube, das ist schon eine wichtige Wirkung, die Hanau eben auch ausmacht.
Wenn ich so in meine Recherche gucke, dann fällt mir auf, dass die Stimmen der Betroffenen immer präsenter geworden sind über die Zeit. Oder muss ich sagen, mehr gehört werden? Das Tribunal NSU-Komplex auflösen hat damals die Stimmen der Betroffenen ins Zentrum gestellt. Die Initiative Hanau ist eng verwoben mit den Überlebenden und Angehörigen und gemeinsam skandalisieren sie immer wieder die staatliche Mitschuld.
Ich glaube, dass das was sehr, sehr Wichtiges ist, dass Betroffene sich kennenlernen, ihren Schmerz auch teilen, auch gemeinsam öffentlich auftreten. Also gab es jetzt immer wieder in den letzten Jahren gegenseitige Besuche zu den Gedenktagen oder auch gemeinsames Auftreten bei Veranstaltungen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess.
die Stimmen der Betroffenen zu stärken und immer wieder einzufordern, dass sie gehört werden, also auch staatlicherseits, das ist so wichtig. Ob in Untersuchungsausschüssen, in Strafverfahren, in den Medien, auf der Straße. Denn sie sind die Expertinnen. Und viele Untersuchungsausschüsse hätte es nicht gegeben, wenn Betroffene sie nicht gefordert hätten. Wie der Neuköllner, wie in Hanau. Und doch ist da auch noch ein Weg zu gehen. Denn die Untersuchungsausschüsse sind strukturell gefangen. Denn behördliche Ausschüsse arbeiten hauptsächlich mit behördlichem Wissen. Ganz anders in der Methode der Counterforensics, wie sie unter anderem von der Rechercheagentur Forensic Architecture von der Universität London betrieben wird.
And this is really the heart of what Counterforensics is. Counterforensics comes not to replace
Gegenuntersuchung könnte man es vielleicht übersetzen, weil hier vor allem staatliche Institutionen und ihr Agieren unter die Lupe genommen werden. Forensic Architecture hat sowohl zu Hanau als auch zu Uri Jalloh Untersuchungen gemacht und präsentiert. Auch den Mord an Halid Yozgat durch den NSU haben sie untersucht und zeigen können, dass der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme, der zur Tat anwesend war, unmöglich, wie von ihm behauptet, nichts mitbekommen haben kann.
What you see here is an actor who is wearing a camera mounted on his head at the eye height of Andreas Temme, who is also reenacting his movements moment by moment as Temme reenacted them on his own video.
Für ihre Untersuchungen nutzen sie klassisch-kriminalistische Methoden und Visualisierungen wie 3D-Modellierungen, basierend auf einer minutiösen Untersuchung von Videos, Bildern, Akten und Gutachten.
The body was clearly visible in both cases. We have thus determined with a high degree of certainty that Temme's testimony is untruthful. Thank you.
Seit 2023 gibt es auch das Recherchezentrum in Berlin. Investigativ gegen Vertuschung ist ihr Credo. Sie arbeiten als Schnittstelle zwischen den Angehörigen und Betroffenen und der zivilgesellschaftlichen Aufklärungsarbeit. Sie greifen auf jahrelange Erfahrungen in der selbstorganisierten Aufklärungsarbeit zurück. In der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Die INI, die seit 20 Jahren Aufklärung selbst organisiert.
Und wir haben halt gesagt, wir machen uns nicht mehr abhängig von dem, was die Justiz macht und warten, sondern wir werden und bleiben einfach selbst aktiv und recherchieren selbst und treiben halt die Aufklärungsarbeit selbst voran. Wir ermitteln selbst.
Das ist ein Videointerview von der Initiative. Uri Jalloh, das war Mord, oft gerufen auf Demos. Denn seit 20 Jahren verhindern Behörden und Justiz Aufklärung und Konsequenzen. Und ebenso lange kämpft die Initiative für Aufklärung. Und nimmt sie selbst in die Hand. Brandgutachten, Tatortrekonstruktion. Die Arbeit der Initiative hat belegt, dass Uri 2005 in der Zelle im Dessauer Polizeirevier verbrannt wurde und die staatliche Version der Selbstentzündung nicht haltbar ist. Doch die Konsequenzen bleiben aus. Bis heute.
Dann haben sich verschiedene ForensikerInnen, Juristinnen, WissenschaftlerInnen, aber auch zivilgesellschaftliche Akteure zusammengetan und die Kommission gegründet.
Eine der ExpertInnen der Internationalen Unabhängigen Kommission zur Aufklärung der Wahrheit über den Tod des Uri Jalloh ist Vanessa E. Thompson. Vanessa ist Abolitionistin und Soziologin. Sie lehrt Black Studies an der Queen's University in Kanada und ist seit langem in abolitionistischen Bewegungen aktiv. Abolitionismus. Dabei geht es um die Abschaffung von rassistischen Herrschaftssystemen, Polizei, Gefängnissen und Grenzen, aber auch um viel mehr, nämlich um den gerechten Zugang zu einem guten Leben für alle und sorgende Beziehungen untereinander. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, findet ihr in den Shownotes einen Reader dazu. Aber zurück zu Vanessa.
Die Gründung der Kommission passierte vor allem vor dem Hintergrund der Realisierung, aber auch Politisierung der systematischen Nichtaufklärung, aber auch systematischen Vertuschung der Polizei und des Staates im Falle des Mordes an Uri Jalloh. Das heißt, ein wesentlicher Grund ist wirklich auch zu schauen, was waren die aktiven Formen der Vertuschung durch die Staatsanwaltschaft, durch die Polizei und damit auch der systematischen Verunmöglichung von Aufklärung.
Vanessa erzählt, dass die Kommission sich auch auf die Tradition der Wahrheitskommission in Südafrika bezieht. Zentral ist dabei, nicht nur die konkreten Taten in den Blick zu nehmen, sondern eben auch die strukturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge.
Es geht aber auch darüber hinaus darum, zu schauen, was sind überhaupt die strukturellen Gründe und Gegebenheiten, unter denen sowas wie der Mord an Uri Jalloh überhaupt passieren kann. Also welche Rolle spielen Grenzregime und Grenzfaschismus?
Das ist total wichtig und gehört unbedingt in das große Bild.
Und zivilgesellschaftliche Aufklärung füllt dabei nicht einfach nur Lücken, sondern verfolgt eigentlich einen grundlegenden anderen Ansatz. Ich würde sagen, erstens ermöglicht zivilgesellschaftliche Aufklärung zu zeigen, dass beispielsweise der liberale Rechtsapparat gar nicht fähig dazu ist, sozusagen Gerechtigkeit zu bringen, sondern eigentlich selbst eingewoben ist und selbst auch praktisch Teil ist von systematischer Ungleichheitsproduktion und auch systematischer Nichtaufklärung. Das hat ja der Fall um den Mord an Uri Jalloh, aber auch viele, viele weitere Fälle in Deutschland und darüber hinaus gezeigt. Also was ist eigentlich die Dimension des staatlichen, gesellschaftlichen Rassismus in Deutschland? Wie hängt das mit systematischer Kriminalisierung von Migration und systematischer Produktion von Armut beispielsweise zusammen? Das sind ja alles Fragen, die in Gerichtssälen zum Beispiel überhaupt nicht verhandelt werden.
Staatliche Aufklärung ist in rassistischen und ungerechten Strukturen gefangen und reproduziert damit weiter Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Zum Beispiel haben Stimmen von Polizei und anderen Sicherheitsinstitutionen in der staatlichen Aufklärung ein anderes Gewicht als die der Betroffenen.
Im liberalen Rechtssystem wird immer wieder deutlich, dass gar nicht die Menschen eigentlich im Zentrum stehen, die Leid und systematische Gewalt erfahren haben. Das ist bei der zivilgesellschaftlichen Aufklärung sehr, sehr anders. Familien und Angehörige und Freundinnen der Ermordeten sind ganz wesentlicher Teil der Aufklärungsarbeit, sind ganz wesentlicher Teil der Politisierungsprozesse.
Ich glaube, das ist alles insgesamt sehr, sehr wichtig für das, was auch Hanau ausmacht. Der immer wieder geäußerte Wunsch der Familien, zu sagen, wir müssen verhindern, dass sowas nochmal passiert, dass noch mehr Familien dasselbe erleben müssen. Ich glaube, dass das schon ja entscheidend ist, eben auch dann zu sagen, hey, wir lassen uns das nicht gefallen, jetzt auch ja, aufklärungsmäßig. Wir geben keine Ruhe.
Das hat mich bei der Recherche immer wieder berührt. Die Kraft der Betroffenen und AktivistInnen. Ihre unermüdliche Arbeit und die klaren Worte. Wie hier von Muqtaba, einem Freund von Uri Jalloh.
Dieser Kampf geht weiter. Wir werden noch mal weiterkämpfen, bis wirklich dieser Täter, die Uri Jalloh, misshandelt haben und verbrannt haben, bis sie irgendwann mal vom Gericht dann stehen.
Wir fordern eine unabhängige, umfassende und...
Also die lückenlose Aufklärung, die mir versprochen worden ist, ist bis heute nicht verwirklicht worden.
Nun ist die Zeit gekommen, um zu schreien.
Lückenlose Aufklärung und Konsequenzen für die Täter. Eine unermüdliche Forderung. Und wie wir gesehen haben, auch mehr als das. Durch zivilgesellschaftliche Aufklärungsarbeit nämlich werden die Geschichten der Ereignisse nicht mehr nur in den staatlichen Versionen erzählt, sondern klar und deutlich Verstrickung und Täterschaft von Behörden benannt und so die Perspektive der von Rassismus und rechter Gewalt Betroffenen ins Zentrum gerückt. Diese Stimmen zu stärken, zuzuhören, Das ist gerade in diesen Zeiten einer Zunahme von rechten und faschistischen Positionen so wichtig. Lasst uns dranbleiben und zusammenstehen füreinander. Für Aufklärung, für Gerechtigkeit. Wie Melek Bektaş, die Mutter von Burak, sagt: Wer gedenken will, soll aufklären. Kritik, Protest, Veränderung ist eine Audioserie zum Neukölln-Komplex von der Agentur für soziale Perspektiven Berlin und Studio Lärm. Die Musik kommt von Suki. Danke dafür.
Deutschland selektiert und reinigt sich massenhaft rechtlich. Weiße Deutsche entscheiden über Identität, über Leben, über Überleben.